Viele brauchen sehr, sehr lange, um zu erkennen, dass wie die Termine in meinem Kalender stehen, den Erfolg meiner Woche, meines seelischen Zustands am Ende der Woche und meiner Produktivität und damit auch meinem beruflichen Erfolg massiv beeinflusst. Man arbeitet immer noch mit Menschen zusammen. Wir brauchen einen Moment in der Woche, wo wir auch irgendwie mal einchecken. Ganz ehrlich, wie geht's dir? Ist es irgendwie die toughste Woche ever? Müssen wir da drumherum arbeiten? Oder bist du gerade voll im Modus und diese Woche reißen wir alles ab? Das macht ja einen totalen Unterschied, wie du Leute auch einschätzt. Manchmal hat Micromanagement ja einen schlechteren Ruf, als es verdient. Mhm. Also es gibt ja Situationen, in denen ist man sehr dankbar, dass jemand mit einem da ist und irgendwo man nicht alleine auf weiter Flur ist. Gerade wenn so High-Risk, High-Reward-Projekte super dringend, super stressig. Wenn was schief geht, ist scheiße. Ich glaube, manchmal ist es nicht schlecht, wenn man weiß, da ist noch eine andere Person, die hat auch mit ein Auge hier da drauf. Das kann auch mal Druck aus Projekten nehmen.
Work Exposed, der Podcast für weniger Bullshit und mehr Real Talk im Jobleben.
Wenn du am Anfang deiner Karriere stehst und dir so denkst, eigentlich habe ich gar nicht so den Plan von dem, was ich hier mache, dann willkommen im Club.
Wir sind Lukas und Fredi, uns ging es genauso und das ist der Grund, warum wir hier in diesem Podcast mit Expertinnen aus der Arbeitswelt sprechen, den Status quo mal hinterfragen und all das klären, was du nicht mal eben googeln kannst. Hallo an alle, die sich heute entschieden haben, bei uns reinzuhören. Wir sitzen hier heute wieder zu dritt in schöner Runde im Newark Harbor direkt an der Elbe in Hamburg in unserem Xing-Podcast-Studio und haben gute Laune, weil das Wetter ist hervorragend, muss man sagen. Und ich habe auch besonders gute Laune, weil das Thema, über das wir heute sprechen, ist ein Herzensthema von mir, könnte man sagen. Ich oute mich gleich zu Beginn. Ich liebe es, Sachen zu organisieren. Ich lebe für To-Do-Listen und ich liebe es, Arbeitsprozesse und Projekte zu organisieren. Ich weiß aber auch, dass Lukas, der neben mir sitzt, mir schon gesagt hat, dass es gar nicht so unbedingt was ist, was er zu seinem Lebensglück braucht. Insofern, da haben wir ein bisschen die beiden Extreme heute und haben uns gedacht, wir sprechen heute mal über das Thema, ja, inwieweit trägt eigentlich Struktur bei der Arbeit zum Glück bei der Arbeit bei? Inwieweit wird man dadurch überhaupt zufrieden? Und was sagt dazu die Wissenschaft? Was sagen Experten, die sich tagtäglich mit dem Thema beschäftigen? Und deswegen haben wir uns einen heute eingeladen, der wirklich Ahnung hat, der sich tagtäglich eben mit dem Thema Struktur beschäftigt. Und das bist du, lieber Tobias Hagenau. Herzlich willkommen.
Hallo, freue mich hier zu sein bei dem schönen Hamburger Sonnenwetter.
Du hattest es nicht weit, du kommst aus Hamburg, denn du bist Mitbegründer und CEO von A-Work. Und das ist so erwähnenswert, weil das ein Software-Tool ist, mit dem Teams Arbeitsprozesse strukturieren und organisieren können. Was ein Zufall. Perfekt für die heutige Folge.
Genau, und das ist auch, ich habe mich sehr gefreut, weil das ist für mich auch ein Herzensthema, wirklich, weil wir uns beruflich damit jeden Tag beschäftigen, aber auch ganz persönlich, weil ich auch glaube, dass mit Organisation Arbeit ein klein bisschen besser werden kann.
Absolut, sehen wir ähnlich. Deswegen gut, dass wir heute drüber sprechen. Und ihr da draußen, die eingeschaltet habt und zuhört, dürft euch besonders freuen, denn wir werden Tobias heute dazu bringen, dass er euch folgende drei Dinge verrät. Erstens, wie entwickelt ihr für euch eigentlich eine Struktur bei der Arbeit, die so gut funktioniert, dass ihr wirklich alles im Griff behaltet, selbst wenn es mal stressig wird zwischendurch, wenn irgendwie wieder Petra um die Ecke kommt und will spontan noch mal was von euch. Und zweitens, was könnt ihr tun, wenn ihr frustriert seid darüber, wie die Prozesse bei euch im Team laufen, wenn es alles noch nicht so strukturiert ist und genau, wenn die Arbeitsverteilung auch noch nicht so ganz optimal läuft im Team. Und zu guter Letzt, was könnt ihr machen, wenn ihr am Anfang der Woche merkt, boah, da rieseln schon wieder massenhaft Termine rein und irgendwie habt ihr schon so ein Bauchgefühl, dass das wieder so eine ineffiziente Meetinghölle werden könnte, dass die Woche nicht so ganz läuft und nicht so ganz strukturiert ist, wie ihr euch das vielleicht wünschen würdet.
Dann auch nochmal ein offizielles Hallo von mir in die Runde. Lukas ist wieder am Start, das zweite Mal jetzt. Tobias, bevor es so richtig losgeht, haben wir immer nochmal einen Exposer. Unsere Hörer kennen ihn schon. Das ist eine kleine Frage, um dich nochmal ein bisschen auf persönlicherer Ebene kennenzulernen. Du hast ja gerade schon gesagt, es ist eine Herzensangelegenheit, Teamplanung, Struktur, aber auch Arbeitsglück. Und daher mal ganz blöd die Frage, wie kommt man eigentlich dazu? Gab es irgendwie ein Schlüsselergebnis, wo du gesagt hast, okay, das ist Arbeit, geht das vielleicht noch ein bisschen besser, irgendwie spaßiger oder so?
Ja, da muss ich jetzt eigentlich ganz schön weit ausholen. Ich versuche es so kurz zu machen, dass es als Antwort auf die Frage funktioniert. Wir haben ja alle früher irgendwelche Träume gehabt als Kinder, oder? Ich weiß nicht, viele wollten vielleicht zur Feuerwehr, ins Weltall als Astronaut oder Astronautin. Viele wollten irgendwie in die Medizin, Ärzte werden und so weiter. Und es ist ja schon interessant, dass all diese Kindheitsträume genau eine Sache gemeinsam haben. Es geht nämlich immer um Arbeit.
Mhm. Stimmt.
Und ich finde, das ist eine ganz krasse Erkenntnis. Als Kinder träumen wir von Dingen, die beruflich orientiert sind.
Ja.
Und erst wenn wir älter werden, verlieren wir diese Connection irgendwann komplett. Mhm. Da ist dann irgendwann Arbeit was geschehen muss, was wir über uns ergehen lassen müssen, um Geld zu verdienen und für das wir auch noch im Schule und Studium arbeiten müssen, um dann arbeiten zu dürfen. Und irgendwie diese ganze Connection geht komplett flöten.
Ja.
Dabei arbeiten wir alle 72.000 Stunden im Leben so ungefähr, give or take. Das sind so als Verhältnis 10 Jahre straight, kein Schlaf, kein Essen. Das finde ich viel.
Das klingt schrecklich.
Und wenn man das so, wenn das einmal im Kopf sitzt, ist es schwierig, sich wieder davon zu trennen, dass man nicht versucht, die Arbeit besser zu machen. Weil also ich würde gerne 10 Jahre meines Lebens irgendwie happy verbringen und nicht den Kopf unter die Decke stecken wollen, weil mich der Meeting-Marathon erschlägt oder was auch immer es halt ist in dem jeweiligen Berufsfeld. Und ja, die Erkenntnis ist so ein bisschen über die Jahre einfach gereift. Und wie gesagt, wenn sie einmal im Kopf sitzt, werde ich sie nicht wieder los. Und deswegen sind wir dabei geblieben.
Ja, krass, ich habe das, also das ist voll obvious, aber ich habe es noch nie so betrachtet mit diesen Kindheitsträumen.
Ja.
Also ich wollte Pyrotechniker werden.
Ich habe auch schon mal gesagt, ich wollte Edelsteinspezialistin werden, was kein Beruf ist, aber ich fand es halt spannend.
Ja gut, aber Juwelierin hätte man werden können.
Ja, sowas vielleicht, genau.
Also ich wollte Erfinder werden. Ich erzähle mir immer, ich bin nah dran gekommen, aber hey, so irgendwie so.
Aber lettet, oder?
Das dachte ich auch. Ja. Lustiges Taschenbuch, Daniel Düsentrieb,
genau.
War der größte Fan.
Yes.
Ich wollte unbedingt, der hieß auch einfach nur Erfinder, ne? Das war doch sein Job, ich weiß es nicht.
Idol einfach.
Ja, ja. Top. Super, dann lass uns doch in den ersten Themenblock reinstarten. Und zwar wollen wir jetzt einmal drauf gucken, wann sind Menschen glücklich und was macht sie denn glücklich auf der Arbeit? Mhm. Und jetzt, ich male mal ein Bild mit Worten. Stellen wir uns ein Team vor, 10 Leute, kommen morgens ins Büro, 8 davon erstmal an die Kaffeemaschine, so trödeln ein bisschen rum und machen Dienst nach Vorschrift, sind dann auch froh, wenn Feierabend ist. Dann ist noch eine Person da, die gibt ein bisschen mehr Gas und dann ist noch eine Person da, die ist mega motiviert, hat richtig Feuer, ergreift Initiative und also eigentlich ein bisschen wie in einer Gruppenarbeit in der Uni oder in der Schule.
Kam mir gerade auch sehr bekannt vor.
Ja. Ich war nicht der Hochinitiative, das warst dann bestimmt du. Ich war die zweite Person.
Tatsächlich, oft, ja.
So, egal. Auf jeden Fall, das ist das Ergebnis einer Umfrage von Gallup, also die aktuellste Umfrage. Mhm. Also Gallup ist eines der führenden Markt- und Meinungsforschungsinstitute. Und das ist ja schon krass. Also einer von 10 hat so richtig Bock auf die Arbeit. Und da fragt man sich ja vielleicht erstmal so, okay, krass, woran hat es gelegen? Und ihr habt ja auch eine repräsentative Studie gemacht, oder beziehungsweise seit 2022 macht ihr zusammen mit Opinio, also auch ein super großes Marktforschungsinstitut.
Ja.
Und da fragt ihr Menschen, was dazu beiträgt, dass sie glücklich auf der Arbeit sind.
Genau.
Und eine der 3 Hauptsäulen, die ihr da identifiziert habt für Glück bei der Arbeit, ist Sinnempfinden. Und vice versa ist das dann auch der Grund, warum, wenn Sinnempfinden nicht gegeben ist, dass Menschen unzufrieden sind und ja, vielleicht einen Job wechseln möchten oder was auch immer. Aber warum genau ist jetzt so ein Sinnempfinden so wichtig für unser Arbeitsglück?
Es ist ja irgendwo naheliegend. Wenn ich das Gefühl habe, ich mache was, das ist sinnvoll, ganz banal ausgedrückt, dann finde ich es cool und sinnvoll, daran zu arbeiten. Das ist ja so eine ganz logische Konsequenz. Ich denke, wow, dass ich das tue, ist meaningful in der Welt. Ich verändere irgendwas, ich trage irgendwas bei. Dann erschließt es sich für mich, warum ich morgens aus dem Bett aufstehen soll. So, ganz banal. Und jetzt ist aber die Frage, muss jeder Beruf und jeder Job das eigentlich providen? Muss es so sein, dass ich zur Arbeit gehe und das Gefühl habe, ich rette die Welt?
Mhm. Ja.
Und die Antwort darauf finde ich interessant, die ist nämlich nein. Es muss nicht jeder Beruf die Welt retten, damit ich als Mensch in diesem Beruf glücklich sein kann. Sondern ich muss verstehen, was mein Beitrag zum größeren Ganzen ist. Und das größere Ganze kann das Team sein, in dem ich arbeite. Das kann der Unternehmenszweck sein, in dem ich arbeite und wo ich weiß, ich bin ein wichtiger Bestandteil in diesem Unternehmen. Dann ist das ein Anzeichen davon, dass ich verstehe, warum ich da bin und deswegen Sinnempfinden verspüre.
Ja.
So.
Kann ich unterschreiben.
Und das Sinnempfinden ist ein krasser Treiber. Und der Druck, der daraus kommt, Da müssen wir vielleicht über die anderen Säulen reden, was es braucht, damit man damit gut umgehen kann und nicht an dieser Begeisterung zugrunde geht. Und gerade, glaube ich, wenn man neu ins Berufsleben einsteigt, ist diese Diskrepanz oft ganz groß. Das heißt, man ist super begeistert, will 1000 Dinge machen, sich den ganzen Tag mit diesem neuen Thema beschäftigen und hat das Gefühl, man läuft überall gegen Wände und dann wird man schnell frustriert. Und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, mit denen man so umgehen muss.
Ja. Ist eigentlich schon die Überleitung, glaube ich, zu unserem Thema, weil ich habe jetzt gerade gedacht, Säulen, wir haben uns ja die Studie von euch mal angeguckt und die hat eben auch ergeben, dass schlechte Führung und Organisation zwei der Faktoren sind, die das Arbeitsglück am meisten verringern.
Ja.
Sprich Struktur oder Organisation kommt da auch wieder zu Wort. Wenn du jetzt sagst, okay, es gibt Säulen, die das stabilisieren können, ne, dass ich irgendwie da in Ungleichgewicht komme oder mich überarbeite, spielt Struktur dann eine wesentliche Rolle dann?
Auf jeden Fall.
Und wer ist dafür verantwortlich? Du hast eben schon gesagt, das eine ist das Thema Führung so ein bisschen. Ne? Das wird sicherlich irgendwie dann bei der Führungskraft liegen. Struktur geht ja auf beide Ebenen, denke ich, oder? Wie würdest du das einschätzen?
Absolut. Es gibt natürlich den Teil der Struktur und Organisation, den ein Team vorgibt. Und die Verantwortung dafür liegt dann bei den Führungskräften. Mhm. Werden sinnvolle Werkzeuge eingesetzt, um Arbeit zu planen und zu organisieren? Wird die Meetingkultur aktiv gepflegt oder laufen Meetings ab, wie sie halt gerade so ablaufen, gut oder schlecht? Gibt es Feedbackstrukturen oder ist Feedback eher manchmal klatschen, manchmal maulen? Das sind alles Führungsaufgaben und das kann ich gerade, wenn ich frisch in ein Team einsteige, überhaupt nicht beeinflussen.
Ja.
Das ist dann leider am Anfang so ein bisschen Gott gegeben, aber dafür liegt die Verantwortung auch nicht bei mir, wenn ich einem Team beitrete. Meine persönliche Organisation, wie ich mit meinem Alltag umgehe, wie ich meine Arbeit strukturiere, wie aktiv ich erkenne, dass ich meine Struktur auch selber treiben muss, dafür habe ich schon meine eigene Verantwortung.
Ja. Absolut. Mich würde nochmal interessieren, wie gesagt, ihr habt ja das Ergebnis rausbekommen, ne? Also fehlende Führung und Organisation, zwei Faktoren, die Arbeitsglück verringern. Wie habt ihr das bemessen, wenn ich fragen darf? Also war das eine Frage in eurem Fragebogen? Wurde da nochmal näher drauf eingegangen, was das Problem ist dann in dem Zusammenhang bei der Organisation?
Ja, wir fragen mehrere Dinge ab. Also tatsächlich fragen wir ab, was für Prozesse und Werkzeuge genutzt werden, um Arbeit zu organisieren. Mhm. Wir fragen Dinge ab, wie hoch die Meetinglast ist beispielsweise tatsächlich. Das ist ein Thema dabei. Wir fragen mehrere Fragen rund um das Thema Fehler- und Feedbackkultur. Mhm. Das ist eine relativ lange Liste an Dingen, die wir tatsächlich abklopfen.
Aber sprich, ihr könnt dann schon eine Korrelation ablesen. Eine Person, die zum Beispiel ihren Glücksindex tiefer ansetzen würde insgesamt, hat vielleicht auch dann angegeben, Organisation, Meeting etc. pp. Wird bei ihr eher negativ bewertet.
Oh ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, auf jeden Fall. Also der Teil der Organisation ist einer der größten Hürden zum Arbeitsglück. Jetzt ist die Frage, wo ist der Übergang von Organisation zu Arbeitsglück? Mhm. Ein großer Faktor ist die Vereinbarkeit von privatem und Berufsleben.
Ja.
Wenn das Berufsleben halt drunter und drüber geht, dann ist es schwierig abzuschalten, schwierig zu planen und so weiter. Das funktioniert nicht gut. Ein Bereich ist die Arbeitslast ist tendenziell viel höher, wenn schlechte Organisation vorherrscht.
Ja.
Das macht einen auch nicht unbedingt glücklich. Und das Dritte ist das Gefühl, selbstwirksam sein zu können. Also Dinge zu tun, die ein bisschen was von mir selber beinhalten, ein bisschen was von mir selber in der Arbeit zu verwirklichen. Mhm. Das ist übrigens die dritte große Säule fürs Arbeitsglück, dann haben wir die drei. Auch das leidet unter schlechter Organisation, weil wenn ich die ganze Zeit mit Chaosmanagement beschäftigt bin, habe ich nicht das Gefühl, mich selber ein Stück weit verwirklichen zu können.
Das kann ich voll nachempfinden.
Habt ihr über die Jahre irgendwelche Trendaussagen oder so, die ihr machen könnt oder gesehen, dass sich irgendwelche Dinge jetzt allein schon in den letzten paar Jahren irgendwie drastisch geändert haben?
Bisher ist das nicht so. Was ich jedes Jahr wieder erstaunlich finde, ist, dass das Thema Arbeitsglück ja in der öffentlichen Diskussion, wenn es um den Arbeitsmarkt geht, keine relevante Rolle spielt eigentlich.
Mhm.
Und ich glaube extrem zu Unrecht, weil wenn wir uns unsere Studienergebnisse angucken, würden Menschen einen fantastisch hohen Anteil ihres Gehalts hergeben, um den gleichen Job zu machen, aber dabei glücklicher zu sein.
Krass.
Und also wir reden wirklich über viel Geld. Es geht um 10, 20, 30, teilweise 50%, je nachdem, um welches Segment es geht und um welche Altersgruppe und so weiter und so weiter. Da gibt es ein bisschen Unterschiede. Aber das ist ja mehr als die meisten normalen Gehaltserhöhungen, ja.
Ja.
Und wir verhandeln da über einzelne Prozente mehr oder weniger, aber eigentlich ist es wirklich bei der Arbeit Erfüllung zu finden Menschen unfassbar wichtig. Und es wird irgendwie wegignoriert und das verstehe ich gar nicht, warum das so ist.
Ja.
Ich würde sagen, ist eine gute Überleitung, um ins Thema zu kommen. Apropos, was kann man denn tun, wenn man jung ist schon zum Arbeitsglück? Wir haben gehört, Strukturorganisation. Denn wenn wir mal ehrlich sind, finde ich, lernt man ja dieses, sich selbst zu strukturieren, nicht so wirklich irgendwo. Mhm. Ne? Man nimmt so on the way, glaube ich, so ein paar Erfahrungen mit. Irgendwie Ausbildung, ob es jetzt Schule, ob es Uni ist, erste Arbeitserfahrung, die man sammelt. Aber so richtig dieses, okay, wie erarbeite ich mir eine Struktur für meinen Arbeitstag? Wie starte ich morgens in den Tag? Wie läuft der Tag ab? Das bringt einem ja keiner so richtig bei. Jetzt haben wir gelernt, dass es aber wahnsinnig wichtig ist. Und deswegen wäre jetzt mal so meine erste Frage an dich, du als Experte für das Thema. Wie finde ich denn heraus, welche Struktur bei der Arbeit für mich funktionieren kann?
Die kurze Antwort ist, ich muss einfach ausprobieren, was für mich funktioniert. So, und jetzt, das ist natürlich eine billige Antwort, da kann man nicht so viel mitmachen. Ich glaube, der erste Schritt ist, man muss sich bewusst sein, dass mein Kalender einen ganz entscheidenden Einfluss darauf hat, wie gut ich arbeiten kann. Mhm. Und das klingt so ein ganz banaler Satz, aber ich glaube, viele brauchen sehr, sehr lange, um zu erkennen, dass wie die Termine in meinem Kalender stehen, den Erfolg meiner Woche, meines seelischen Zustands am Ende der Woche und meiner Produktivität und damit auch meinem beruflichen Erfolg massiv beeinflusst. Mhm. So, was heißt das für den Kalender? Ich muss darauf achten, dass in meiner Woche ein relevanter Anteil, ich würde jetzt mal sagen mindestens 2 volle Tage die Woche, mit mehr oder weniger ununterbrochener Zeit an den Themen stattfinden, für die ich eingestellt wurde und nicht mit ihrer Organisation. Wenn ich also montags morgens hergehe und mir meinen Kalender angucke, und das gehört zum Beispiel zu meinem normalen Wochenalltag, ich nehme mir montags morgens, auch nicht sonntags, auch nicht freitags, ich nehme mir montags morgens eine halbe Stunde Zeit, nur meinen Wochenkalender zu organisieren. Versuche Meetings zu bündeln, dann weiß ich, hier habe ich einen halben Vormittag danach am Montagmorgen, da weiß ich, da gebe ich so ein bisschen auf, da mache ich die ganze Kommunikation, die Meetings, die Abstimmungen, die Wochenkickoffs und so weiter, aber ich mache die en bloc. Und dann habe ich danach einen ganzen Nachmittag Zeit, um mich um eigene wichtige Themen zu kümmern. Und so versuche ich meine Woche zu shiften. Ich trage mir dann wirklich auch Blocker ein an den freien Tagen. Hier werde ich an einem Projekt arbeiten und die sind auch wirklich in meinem Kalender fix. Ich nehme da keine anderen Meetings an, keine anderen Termine an, um mich wirklich frei zu schaufeln, um dort an Projekten zu arbeiten. Und das kann man, es gibt gute Tools dafür, die sowas unterstützen und mit denen man sowas machen kann. Man kann das aber auch einfach in seinem Google- oder Outlook-Kalender machen. Man muss nur erkennen, dass es das wert ist, eine halbe Stunde die Woche da rein zu investieren. Das ist das Wichtige. Ja. Und dann wird man schon merken, welche Wochen gut funktionieren und welche nicht gut funktionieren. Mhm. Ich kann auf jeden Fall sagen, die das machen, haben all den anderen, die das nicht tun, auf jeden Fall schon einen riesen Vorsprung in Sachen Selbstbestimmung ihrer Arbeit voraus.
Mhm. So. Was ja auch wieder ein Aspekt ist, der zum Arbeitsglück beiträgt, was du schon
absolut
meintest, ne? Das Gefühl zu haben, man ist selbst sozusagen in der Macht über seinen Arbeitsalltag. Ne?
Richtig.
Was man tut, was man nicht tut, wo man sich einbringen möchte.
Man gewinnt Kontrolle.
Genau.
Und das ist so wichtig, dass man nicht sagt, ich ergebe mich hier, ich bin eh neu, ich lasse mir das von allen diktieren. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler.
Ja.
Kann aber auch schwierig sein, wenn man abhängig irgendwie von einem großen Team ist oder irgendwie so. Ne? Und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, mir Blocker irgendwie einzustellen, für wenn ich jetzt mal an irgendwas arbeiten will. Das kam mir immer komisch vor.
Mhm. Aber unglaublich wichtig.
Ja.
Wirklich Kalenderblocker, absolut unterschätztes Mittel. Das ist wirklich so simpel. Und wie viele Leute tragen sich Blocker ein und lassen sie sich dann doch wieder vollplanen? Ja, das ist nur ein Blocker, da kannst du doch noch schnell das fehlende Meeting da reinschreiben. Und ich kann wirklich nur allen empfehlen, macht das und verteidigt eure Blocker mit Krallen und Zähnen, weil sie retten euch vor dem Last-Minute-Stress, dem Almost-Finished-Syndrom. Wer sich mit Projektmanagement auskennt, wird das schon mal gehört haben. Ja, das Projekte sind dann so 11:55, ist noch die Hälfte der Arbeit übrig.
Ja.
Das bewahrt einen davor.
Okay, erwischt. Also, weil ich bin voll der Deadline-Typ. Und komm dann halt auch immer mal, also es geht ja bisher irgendwie immer alles und vielleicht ist auch mein großes Glück, dass ich dann unter Druck irgendwie auch ganz gut arbeiten kann. Das geht ja vielleicht nicht jedem so, aber trotzdem sitze ich da manchmal so und denke mir so, oh Lukas, Hättest du nicht irgendwie mal eine Woche früher damit anfangen können? Hast du so konkrete Tipps, wie man so einen Overload, der dann so plötzlich mal reinkommt, wie man da einen Überblick behalten kann?
Da kann ich nur sagen, es ist okay, alle kennen das. Jeder ist mal in dieser Situation. Tief durchatmen. Der Tag hat trotzdem nur 24 Stunden und langsam mit dem Problem beschäftigen. Dann geht's schon mal besser. Was hilft? Auch da eigentlich einfache Techniken, die wir einfach nur sehr, sehr oft nicht anwenden, sondern wir geraten dann so ein bisschen in Panik und hetzen dem nächsten Dringenden hinterher. Eine Liste machen, einfach aufschreiben, ja, auf jeden Fall. Mhm. Im besten Fall ist dein Arbeitsprozess so, dass du diese Liste eh immer hast, ja, und nicht plötzlich dir noch einfällt, die Präsi musste noch irgendwie gestern fertig gemacht werden, sondern du hast eine Liste von Dingen mit ihren Deadlines, wann die fertig werden müssen. Und vor allem hat diese Liste nicht nur eine Dringlichkeit, sondern auch eine Wichtigkeit. Ganz einfach nur, ich gucke mir meine To-Do-Liste an und überlege, was ist wirklich wichtig davon. Nicht, was ist dringend, was ist wichtig. Ist eine Übung, die machen einfach viel zu wenige. Und die kann total befreiend sein. Weil ich merke, die Deadline, hinter der ich gerade hinterherhetze wie so ein Irrer, da kann ich notfalls auch anrufen und sagen, ey, ich mach's einfach nicht. Sorry. oder auch mal wirklich die Meldung zurückgeben. Ich weiß, wir haben hier ein gemeinsames Thema. Es tut mir jetzt leid, dass ich das sagen muss, aber es ist auf meiner Wichtigkeitsliste leider irgendwie auf Platz 17.
Ich glaube, es ist auch wichtig, am Anfang dieses Einschätzen lernen, was ist denn wichtig, kann ja auch durch ein Gespräch kommen, ne? Dass man sich mit seiner Führungskraft hinsetzt und sagt, ich bin gerade überfordert, ich habe gerade irgendwie 5 neue To-Dos bekommen, könnten Sie mir einmal helfen, meine Prioritäten einmal neu zu drehen quasi, ne? Was sollte jetzt Prio 1 sein, Prio 2?
Ja, und also gut, dass du das ansprichst, weil auch das, ich glaube, zu verstehen, dass Führungskräfte im gleichen Boot sitzen, ist auch dabei total wichtig. Und ich glaube, jede Führungskraft aber kennt auch die Situation und ist eher dankbar dafür, weil sie dann auch mit Einfluss darauf hat, sicherzugehen, dass die Sachen, die wirklich wichtig sind, auch passieren. Und ist dann sicherlich auch bereit, viele von den nicht so wichtigen Sachen einfach zu streichen. Einfach droppen, fertig. Ja.
Wenn ich mir jetzt eine Struktur aufbaue, ich habe mir dann diesen Workflow eben erarbeitet und irgendwie genau überlegt, wie ist mein Tag getaktet und merke einfach, ständig kommt eine Nachricht rein, eine Rückfrage rein, ich soll nochmal schnell hier was erledigen, kannst du nochmal das kurz machen. Hast du einen konkreten Tipp, sei es für die Kommunikation oder einfach mal so ein generelles Gespräch zu führen, wie verteidige ich dann diese Struktur, die ich mir erarbeitet habe?
Ja. Typischer Fall, es kommen einfach ständig diese kleinen Anfragen rein. Auch da eine Liste. Klingt dumm und manchmal, man wiederholt immer diese einfachen Sachen, aber viele machen es ja dann doch nicht am Ende. Man muss klar machen, was ist der Zeitrahmen und der Aufwand für die Aufgabe, die da gerade reingeflattert kam. Und man darf eine Diskussion darüber führen, womit das jetzt gerade konkurriert. Und dann kommt man zu einem Ergebnis, was man jetzt mit der ganzen Situation so macht. Man kann sich, glaube ich, nicht dagegen schützen, dass Anfragen reinkommen. Leute dürfen halt reden, so, ne? Die haben auch alle einen Job und das darf man nicht vergessen, ne?
Und vor allem auch dieses, ne? Also ich hatte mir noch eine Zahl aufgeschrieben, die ich spannend fand. Von ForscherInnen von der University of California. Ich glaube, die Zahl hast du bestimmt auch schon mal gehört. Dieses, man braucht 23 Minuten, um geistig wieder da anzuknüpfen, wo man gearbeitet hat, wenn man unterbrochen wird. Ja. Also das ist dann wirklich der Schlüssel, was du gesagt hast mit den Blockern, wo auch vielleicht wirklich drin steht, bitte nicht unterbrechen oder irgendwie, ne? Also dass man wirklich mal so diese Deep-Work-Phasen hat, wo klar ist, wenn ich was brauche, schreibe ich eine Mail und die Person liest es und antwortet dann oder man schaltet sich irgendwie Teams stumm oder so für die Zeit, damit man eben nicht immer rausgerissen.
Ja, und da mache ich nochmal das Beispiel. Slack und Teams, also so ein Team-Chat, sind ja eine Digitalisierung der Unterhaltung. Ne? Das ist ja eigentlich eine Digitalisierung von, wir sitzen hier an einem Tisch und unterhalten uns. Und deswegen auch da meine Empfehlung, es gibt so einen schönen Graphen, umso mehr Persönlichkeit notwendig ist für ein Gespräch, umso synchroner muss das Kommunikationsmittel sein. Von E-Mail, ist so ungefähr das Asynchronste, was wir können, nur Fakten, zu wir sitzen uns gegenüber an einem Tisch, wenn es richtig knistert. Und dazwischen ist ein Videocall, dazwischen ist noch ein Anruf, dann vielleicht noch die Sprachi, dann der Chat und dann die E-Mail, so ungefähr. Das ist die Reihenfolge, ja. Und wirklich umso kritischer das Gespräch ist, umso mehr müssen wir uns alle auf die Füße treten, das sehr synchron und sehr persönlich zu führen, damit es menschlich funktioniert.
Guter Tipp. Gutes ja. Bild auch, ja.
Stark. Wir haben ja jetzt viel über unsere eigene Arbeitsstruktur auch gesprochen, aber, und das haben wir jetzt natürlich auch, und das weiß ja auch jeder, wir arbeiten ja nicht als einsame Insel irgendwie, sondern sind irgendwo auch dann meistens von anderen Menschen abhängig und in einem Team. Scheint ja super wichtig zu sein, dass generell die Struktur wichtig ist, also dass generell die Orga in einem Team oder im Unternehmen wichtig ist. Weil die eigene Orga, die kann man ja überall haben, sei es in der Agentur oder woanders. Aber was ist denn jetzt, wenn ich merke, okay, ich bin super organisiert, das Team aber nicht, aber eigentlich macht es mir irgendwie Spaß, wenn ich es jetzt mal auf eine Agentur beziehe, muss ich jetzt direkt wechseln oder was sind so konkrete Sachen, wie ich irgendwie im Team, sag ich mal, ein bisschen für Struktur sorgen kann?
Ich glaube, wenn es nur so ein Aspekt ist, der einem nicht gefällt, dann muss man deswegen fast nie unbedingt wechseln, weil die Chance, dass man irgendwo anfängt und sofort stimmen alle Faktoren, sind nicht so groß, wie man manchmal meint. Wenn ich dafür in einzelnen Situationen und einzelnen Projekten immer wieder sorge, gewöhnt sich ein Team mit der Zeit daran, dass es besser läuft und dass die Organisation besser funktioniert und wird sie nicht missen wollen. Das heißt, ich werde Fürsprecher gewinnen. Man glaubt es nicht, aber Orga kann ganz cool sein in so einem Team. Und ich werde Fürsprecher dafür gewinnen. Und deswegen kann ich nur sagen, ich habe ein Herz für die richtigen To-Do-Listen-Nerds, weil das dafür sorgt, dass das ganze Team nach und nach mitzieht. Also nicht den, was ist jetzt die Quintessenz daraus, die Empfehlung? Nicht den Nerv verlieren. Ja, man muss da immer wieder dranbleiben und man kann nicht jeden ändern. Es gibt Leute, die arbeiten am kreativen Ende des Spektrums, in allen Dimensionen, die sind einfach ein bisschen chaotisch, die können aber ihren eigenes Chaos vielleicht auch einfach handeln. Und dann gibt's Leute, die können das gar nicht, die brauchen alles notiert und alles ganz genau. Und für beides muss man auch so ein bisschen Verständnis haben. Man kann nicht jeden zu jedem Arbeitsmodus zwingen, man muss die Leute auch so ein bisschen leben lassen. Aber als Team sollte man sich darauf einigen, dass es fair ist, ein gewisses Grundorga-Level zu haben.
Was sind so die ersten Sachen, wo man sagt, okay, das sollte man in den Griff bekommen?
Team-Meeting 101. Ich kann nur empfehlen, eine Art Wochen-Kickoff in einem Team, was wirklich dauerhaft besteht, durchzuziehen, aus verschiedenen Gründen. Der erste, vielleicht nicht der klassische, sich mal kurz updaten. Man arbeitet immer noch mit Menschen zusammen. Wir brauchen einen Moment in der Woche, wo wir auch irgendwie mal einchecken. Ganz ehrlich, wie geht's dir? Ist es irgendwie die toughste Woche ever? Müssen wir da drumherum arbeiten? Oder bist du gerade voll im Modus und diese Woche reißen wir alles ab? Das macht ja einen totalen Unterschied, wie du Leute auch einschätzt. Und damit würde ich die Woche starten. So, Punkt 1. Ja. Und man glaubt nicht, wie sehr das Teams sortieren kann, weil man sich gegenseitig ein bisschen besser einschätzen kann. Thema 2. Was sind die Top 2 oder 3 wichtigsten Dinge, die jeder im Team versucht, diese Woche zu erreichen? Und passen die zusammen? Sind es die gleichen? Ja, müssen wir irgendwas ausgleichen diese Woche oder wie auch immer? Sind alle da? Das sind die Dinge, die in so einen Wochenkickoff gehören. Dann ist aber auch Schluss. Was nicht in einen Wochenkickoff gehört, sind ellenlange Projektupdates, tiefe Syncs zu irgendwas. Der Wochenkickoff hat zwei Ziele. Emotionaler Check-in und Prio-Check-in. Sonst nix. Danach muss man ihn beenden. Sonst hat man so ein ewiges Meeting mit allen Anwesenden, braucht kein Mensch. Ich bin kein großer Fan eines Wochen-Check-outs, weil der ist meistens ergebnislos. Man hat ja die Woche einmal geplant. Was ich jetzt am Ende geschafft habe, kann ich auch nächste Woche. Das ist besprechen, das bringt irgendwie keinen weiter. Das ist manchmal so ein bisschen, man macht das so, weil man denkt, man muss drüber sprechen, was man erreicht hat. Aber man weiß ja, was man erreicht hat. Das ist irgendwie, es bringt gar nichts.
Deswegen, das ist auch Kontrolle irgendwie, ne? Also Kontrolle, ich habe immer gerade als junger Mensch so empfunden, ach so, jetzt soll ich sagen, was ich alles geschafft habe. Und dann wird abgeschätzt, wie effizient ich war. Und es wird direkt bewertet. Oder,
voll.
Ne? Also es hat irgendwie ein komisches Gefühl kreiert früher.
Voll.
Ja.
Und außerdem hat Freitag sowieso keiner mehr Lust. Also, deswegen will ich lassen. Und ein Meeting-Thema, was ich noch ansprechen wollte. Viele Leute machen so Projekt-Weeklies, manchmal auch Dailies und so. Mhm. Also in der Softwareentwicklung gibt es gute Gründe für Dailies, ja. Aber überall sonst würde ich von solchen Dingen massiv abraten.
Okay.
Das war jetzt viel irgendwie in Bezug auf Meetings. Und wenn es jetzt irgendwie so um Aufgabenverteilung geht, ne, wer macht was? Du hast es ja auch gerade schon angesprochen. Aber so, overall eine Struktur, also jetzt fernab von Meetings auch zu machen, weil ne, irgendwie, keine Ahnung, jemand ist krank, keiner fühlt sich mehr zuständig, was ist los? Hast du da irgendwie noch ein paar Tipps?
Manchmal hat Micromanagement ja einen schlechteren Ruf, als es verdient. Mhm. Also es gibt ja Situationen, in denen ist man sehr dankbar, dass jemand mit einem da ist und irgendwo man nicht alleine auf weiter Flur ist, gerade wenn so High-Risk, High-Reward-Projekte super dringend, super stressig, wenn was schief geht, ist scheiße. Ich glaube, manchmal ist es nicht schlecht, wenn man weiß, da ist noch eine andere Person, die hat auch mit ein Auge hier da drauf. Das kann auch mal Druck aus Projekten nehmen. Mhm. Das heißt, die Funktion von einer sehr detaillierten Liste, die auch irgendwo jemand anders noch mit im Auge hat, die kann manchmal echt erleichternd sein. Das will ich nochmal vorwegnehmen. Ich glaube, manchmal hat Micromanagement einen schlechteren Ruf, als es verdient. Das hat natürlich zu Recht einen schlechten Ruf, bei Dingen, wo es um Selbstgestaltung und den eigenen, wir nennen das Ownership Scope geht, also den Bereich, in dem ich als Mitarbeitender eigentlich die Verantwortung habe. Da muss man mich auch mal in Ruhe lassen. So. Nichtsdestotrotz ist ja eine Führungskraft am Ende ergebnisverantwortlich. Das ist jetzt der theoretische Satz, um zu sagen, die haben auch Ultrastress. Und die haben einen krassen Anreiz dafür zu sorgen, dass die Projekte am Ende funktionieren. Sonst kriegen die auch auf den Deckel. Everybody's gotta work for someone. Die Führungskräfte sind auch invested. Bedeutet, es gibt auch einen ganz positiven, supernatürlichen Grund für eine gewisse Kontrolle. Und die Antireaktion, so die Reaktanz, jemand kontrolliert mich, ich bin dagegen, die mag menschlich sein, aber die ist im professionellen Kontext oft nicht hilfreich, weil wir sitzen da zwar in einem Boot, aber wir haben nun mal unterschiedliche Rollen alle und unterschiedliche Ziele und ein Job der Führungskraft ist halt irgendwie dafür zu sorgen, dass das alles läuft und ein gewisser Anteil ist nun mal Kontrolle, wo stehen wir gerade. So, und in dem Moment, wo man das weiß und wo man da gemeinsam drüber redet, was jetzt das richtige Level ist, hat man eine coole Diskussion mit einer Führungskraft. Und das hilft auch dabei.
Ja.
Würde ich sagen, wir kommen auch langsam schon zum Ende. Aber wir haben ja noch ein anderes Thema versprochen und wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal angerissen. Großer Painpoint, Thema Meeting. Ich habe nochmal eine Zahl rausgesucht. Ich liebe ja Zahlen. Der Chatanbieter Slack, kennen wir alle auch schon erwähnt, hat 2023 eine Umfrage mit 18.000 Teilnehmenden weltweit durchgeführt, die ergeben hat, dass 43%, und wenn man sich das immer besser vorstellen kann, runde ich das mal optimistisch auf, also knapp die Hälfte aller Meetings gestrichen werden könnte, ohne dass das großartig nachteilige Konsequenzen nach sich ziehen würde. Und auch schon beschrieben, Gefühl von Ende der Woche, boah, ich habe irgendwie gar nichts geschafft, weil ich habe super viele Meetings gehabt, 50% haben wir gerade gehört davon, hätte ich mir irgendwie sparen können. Nochmal so zum Abschluss, deine 2, 3 Tipps, wie ich als, ich sag mal, noch kleinstes Rädchen, weil ich bin frisch im Job, positiv auf die Struktur eines Meetings einwirken kann. 2, 3 Tipps, die ich morgen gefühlt schon reingeben, anwenden kann, damit ich mit einem besseren Gefühl und weniger Frust aus sowas rausgehe.
Ja. Also grundsätzlich erstmal habe ich ein bisschen meine Rede von eben, so nach dem Motto, ich glaube auch, viele Meetings erfüllen keinen richtigen Zweck. Und ich glaube, das ist auch das erste Stichwort. Wenn ich in einem Meeting sitze und das Gefühl habe, ich weiß nicht richtig, was das Ziel dieses Meetings eigentlich ist. Und wenn man wirklich sagt, warum machen wir dieses Meeting, was ist das Ziel, hat man schon oft eine Diskussion angestoßen, die manchmal dazu führt, dass das Meeting besser wird, aber manchmal auch dazu führt, dass man es abschafft. Oder, okay, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber das ist das Erste, die Frage stellen. Das Zweite, und das höre ich oft, kann ich mich aus Meetings einfach extrahieren, in denen ich glaube, nichts beizutragen? Und das ist gerade als Einsteiger auf jeden Fall natürlich tricky. Man sagt das immer so, ja, es gibt so Companies, in denen gibt es die Regeln, wenn du das Gefühl hast, in dem Meeting hast du nichts verloren, steh halt auf und geh. Oh, ist ja leichter gesagt als getan.
Das muss ich echt trauen.
Also weiß ich nicht. Gibt es Companies, in denen ist das irgendwie üblich? Aber also, das ist schon eine Ansage, ne? Ich finde dein Meeting so scheiße, ich stehe jetzt auf und gehe. Alter. Aber auch da, was ist denn die Leitvariante, die man tun kann? Die Frage in den Raum zu stellen, ist es eigentlich sinnvoll, dass ich hier bin? Ich würde sonst nämlich was anderes machen.
Ja.
Kann jeder, darf jeder. Ist eine sinnvolle Frage, do it.
Vielleicht denken das ja alle, aber man weiß es halt irgendwie nicht, ne? Aber das dann anzusprechen, ich glaube, das ist halt echt die Kunst und die Schwierigkeit hinter der ganzen Sache.
Ja. Und am Ende, wir sind alle Menschen. Und ich, es ist so krass, wie oft das im beruflichen Kontext einfach flöten geht. Da sitzen doch Menschen einem gegenüber, wenn man eine gute Frage hat. Also, okay, es gibt überall Idioten, ja. Aber die meisten Menschen reagieren auf eine gute Frage mit einer sinnvollen Antwort, selbst im beruflichen Kontext. Aber da kann ich auch jedem nur sagen, umso schneller man da ein bisschen rauswächst und sich so ein bisschen ein Herz nimmt, vielleicht auch zweimal, weil es einmal nicht klappt, umso schneller wird man merken, ja, okay, wir sitzen schon irgendwie alle so ein bisschen in einem Boot und ich bin nicht die einzige Person, die sich was fragt. Und wenn doch, dann habe ich wenigstens danach eine Antwort. Also, hey.
Win-win-Situation.
Also Kommunikation ist ja das A und O und vielleicht kann man ja auch einfach transparent mit der eigenen Situation umgehen und dann die anderen Leute auch irgendwie auf so eine emotionale Ebene mit reinholen, so von wegen, ey, irgendwie, sorry, wenn ich mich das jetzt hier gerade frage, aber geht's euch auch so?
Und wir haben ja auch die Zahlen gehört. Das wird wahrscheinlich nicht nur mir so gehen. Viele andere wollen auch mehr Struktur im Zweifel. Ja. Also ich kann mich wahrscheinlich schnell verbünden, wenn ich mich dann traue, solche Dinge anzusprechen.
Ja.
Ich finde, das ist eine sehr gute Abschlussnote, auf der wir enden können. Es sei denn, du hast noch irgendwelche Fragen, aber ich glaube, alles geklärt.
Sehr schön.
Wir danken dir ganz, ganz herzlich. Das war ein ganz tolles, inspirierendes Gespräch. Und ich glaube, dass da auch wirklich viele mutmachende Tipps dabei waren, gerade für die noch frisch in den Beruf starten. Und
freut mich. Spaß gemacht.
Wir wünschen dir jetzt und uns auch einen schönen Tag in der Sonne in Hamburg.
Einen sonnigen Tag.
Genau. Tobias, Dankeschön.
Ciao.
Ciao. Tschüss.
Mach einfach ganz viele weirde Takes hintereinander.
Flexikon.
Lukas, ich habe mir überlegt, dass wir dein Meetingwissen jetzt mal auf die Probe stellen werden. Wir haben ja über sehr viele tolle Meetingformen gesprochen heute. Und da es ja nun mal so ist, wenn man neu im Beruf startet, dass man nicht unbedingt diese ganzen Abkürzungen kennt, aber auch gerne so tut, als würde man sie kennen, gucken wir mal, ob du sie wirklich kennst.
Ja.
Du freust dich schon, ne?
Ja.
Ist ja
mal schon gucken.
Deswegen, erklär mir doch mal, was ist denn ein Jofix?
Weiß ich nicht.
Ja, aber das hast gedacht. Also hast du eine Annäherung?
Dass man sich einmal die Woche updatet?
Ja, gar nicht so schlecht. Ja. Ich lese mal die Definition vor.
Ja.
Ein Jofix ist ein regelmäßiges, festgeplantes Treffen, bei dem sich ein Team oder eine Gruppe trifft, um über anstehende Themen zu sprechen oder den Fortschritt von Projekten zu überprüfen. Es findet im regelmäßigen Rhythmus statt, zum Beispiel einmal pro Woche oder einmal im Monat.
Ach.
Kennst du die Abkürzung F2F? Sorry, aber ja. Die ist, glaube ich, nicht so geläufig im deutschen Sprachraum auf jeden Fall, aber ich fand sie sehr lustig.
Weiß ich jetzt nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, dass es eine Abkürzung dafür gibt, dass etwas noch bis zum Feierabend erledigt werden muss. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das die war.
Nee, ist EOB. End of Business.
Ah, okay.
Aber
fertig,
F2F, kannst du es dir nicht herleiten so ein bisschen?
Fertig, till Feierabend. Nein, kann ich nicht.
F2F steht für Face to Face.
Ah.
Also für ein persönliches Treffen, bei dem die Teilnehmer physisch anwesend sind, anstatt sich virtuell oder telefonisch zu treffen. Es wird oft verwendet, um die Wichtigkeit von direkter Kommunikation zu betonen.
Mhm. Wie du hast gelernt.
Mhm. Das könnte dir bekannt vorkommen, eine Retro oder ein Retro-Meeting.
Wenn man nochmal über ein Projekt oder so retrospektiv drüber spricht.
Ja, Tatsache.
Super.
Du hast einen Punkt bekommen. Ein Retro-Meeting findet am Ende eines Projekts oder einer Arbeitsphase statt. Das Team trifft sich, um darüber zu sprechen, was gut gelaufen ist, was verbessert werden kann und was gelernt wurde. Ziel ist es, aus vergangenen Erfahrungen zu lernen, um zukünftige Projekte besser zu gestalten. Jetzt kommt mein Liebling.
Ja.
Ich möchte, dass wir das einführen, bitte.
Ja.
Was ist ein Huddle?
Ein Huddle? Keine Ahnung. Ich kann nur kuscheln.
Also, ein Huddle ist ein sehr kurzes, informelles Treffen, oft nur 5 bis 10 Minuten lang. Das Ziel ist, schnell Informationen auszutauschen, Ziele zu klären und das Team auf den gleichen Stand zu bringen, ohne dabei viel Zeit zu verlieren. Das finde ich persönlich, apropos Effizienz, klingt das gar nicht schlecht und es klingt gleichzeitig wahnsinnig niedlich. Und jetzt noch das Letzte, das könntest du dir tatsächlich herleiten, glaube ich. Was ist ein Stand-Down?
Ja, zum Feierabend nochmal ein Call, wo man über den Tag spricht und vielleicht darüber, was man nach dem Feierabend noch macht?
So down kommt, so runterkommt.
Wie so ein Sundowner. So.
Könntest du dir vorstellen, was das der Gegenpart dazu ist?
Stand-up.
Und was ist ein Stand-up?
Also wir reden morgens dann einfach immer so, was der Tag bringt. Und deswegen dachte ich so, Stand-down ist dann halt, was hat der Tag gebracht?
Ja, verstehe ich, ist aber leider falsch.
Super.
Ein Stand-up ist ein kurzes Meeting, ne, das meist am Anfang des Arbeitstages stattfindet, das hast du gesagt. Und das Ding ist aber eigentlich, dass die Teilnehmer stehen, um die Sitzung kurz und prägnant zu halten. Jeder erzählt, was er am Vortag gemacht hat, was er heute plant und ob es irgendwelche Probleme gibt. Und ein Stand-down ist das Gegenteil eines Stand-ups. Und zwar bedeutet es, dass die Teilnehmer sich hinsetzen, um in einer entspannten Atmosphäre über Probleme und Herausforderungen zu sprechen, die im Team bestehen. Es ist oft weniger strukturiert und fördert offene Gespräche.
Also machen wir morgens eigentlich immer Stand-Downs.
Wir machen eigentlich immer Stand-Downs, wie auch festgestellt jetzt im Nachhinein. Ja, also wieder was dazugelernt. Wir hoffen, wir konnten euch weiterhelfen. Wenn ihr noch weitere Erklärungen wünscht, schreibt uns. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns doch vielleicht eine Bewertung. Das würde uns mega freuen. Und ihr könnt uns sehr gerne auch Themenvorschläge schicken. Wenn ihr noch offene Fragen habt, dann kommentiert einfach mal unten in der App oder ihr schickt uns eine Mail. Die Adresse findet ihr in der Folgenbeschreibung.
WorkExposed ist ein Podcast der Xing.se. Hosts und Produktion Friederike Höhn und Lukas Bauer mit Unterstützung der Xing-Redaktion. Video, Ton und Schnitt Cream Studio GmbH.